Wenn Medien konsequent die Herkunft der Täterinnen und Täter nennen, dass dann die Menschen Kriminalität und Zuwanderung gar nicht mehr so stark in einen Kontext setzen.
Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.
Mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 gab es bereits die erste Migrationswelle mit polnischsprachigen Menschen aus Ostpreußen. Damals gingen diese ins Ruhrgebiet und bauten mit diese Kohle- und Stahlindustrie auf. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es viele Kriegsflüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Während der Zeit des Wirtschaftswunders, also so ab den 50ern, 60ern, kamen die sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei, Italien, Griechenland, Spanien, Portugal oder anderen Ländern. Seit den 1990er Jahren kamen zuerst die Spätaussiedler, später aber auch vermehrt Kriegsflüchtlinge, etwa aus dem ehemaligen Jugoslawien, Syrien oder inzwischen aus der Ukraine. Was ist die Gemeinsamkeit aller Migrantengruppen? Seit jeher hat ein Teil der Deutschen Angst vor Überfremdung, wahlweise vor kultureller Durchmischung, vor Abschottung oder auch vor Kriminalität. Auch bei den anfangs sehr willkommenen Ukrainerinnen und Ukrainern hat sich die Stimmung mitunter gedreht. Dabei gibt es aber auch tatsächlich Kriminalität. Es gab islamistische Anschläge in Berlin oder vor kurzem in Mannheim oder auch Übergriffe auf der Kölner Silvesternacht von 2015. Man darf dabei aber nicht vergessen, die allermeisten Migrantinnen und Migranten führen ein unauffälliges Leben und werden, wie die Ruhrpolen heutzutage, teilweise gar nicht mehr als solche wahrgenommen. In der heutigen Folge des ZDW-Podcast sprechen wir deswegen über Migration und Sicherheit. Als Gast haben wir Dr. Martin Lange. Er ist Wissenschaftler im Bereich Arbeitsmärkte und Sozialversicherung. Er beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Zuwanderung und analysiert auf ökonomische Weise kriminelles Verhalten. Gemeinsam sprechen wir über die Erfahrungen aus früheren integrierten Einwanderungsgruppen, was dran ist am Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität und ob es überhaupt einen Zusammenhang gibt und wie Integration tatsächlich gelingen kann. Mein Name ist Bastian Thüne. Herzlich willkommen zum ZDW-Podcast, dem Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung aus Mannheim. Hallo Martin, schön, dass du heute da bist.
Hallo Bastian, schön, dass ich da sein kann.
Ja, sehr gerne. Wie kamst du eigentlich dazu, dich mit deviantem Verhalten und Zuwanderung zu beschäftigen?
Als ich 2015 angefangen habe, ZDW zu arbeiten, habe ich mich damit beschäftigt. Es lag vor allem daran, dass Migration aller Munde war damals. Ja, wir hatten gerade das Wir schaffen das von Angela Merkel. Kurz danach habe ich im ZDW begonnen zu arbeiten. Und das ganze Land wollte eigentlich wissen, was macht diese Migrationsepisode mit Deutschland, mit der Gesellschaft. Alle wollten da Zahlen und wissenschaftliche Evidenz zu haben. Und da lag es natürlich nahe, dass ich als angehender Wissenschaftler mich mit diesen Themen beschäftige. Mich hat vor allem interessiert Schwung, den es dann gab innerhalb der Gesellschaft. Zuerst waren die Geflüchteten sehr positiv willkommen heißend empfangen worden. Und dann hat sich das relativ schnell gedreht. Und dieser Wandel, den fand ich sehr bemerkenswert und sehr interessant. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das würde ich gern besser verstehen, wie sowas passieren kann. Habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, wissenschaftlich, und dann gesehen, dass eine große Sorge der Bevölkerung im Zuge von Zuwanderung ist halt die Angst vor steigender Kriminalität. Und dadurch habe ich dann gedacht, okay, das müsste man mehr untersuchen und sich anschauen, wie da der Zusammenhang wirklich ist.
Jetzt, Kriminalität ist ja vor allem auch ein Thema in der Soziologie und da passt es auch gut hin. Inwiefern ist kriminelles Verhalten dann auch ein Fall für Ökonomen wie dich?
Naja, die VWL oder die Volkswirtschaftslehre oder die Ökonomie beschäftigt sich ja sehr stark mit dem individuellen Verhalten, also mit zum Beispiel Kaufentscheidungen. Ja, soll ich hier eine Wohnung kaufen? Ja, nein. Wo soll ich die kaufen? Bei welcher Firma soll ich anfangen zu arbeiten? Welche Bildungsentscheidungen treffe ich und so weiter? Und natürlich gehören auch sozusagen die Entscheidungen dazu, verhalte ich mich kriminell oder im legalen Rahmen, gehört auch dazu. Und das haben sich dann Ökonomen schon früh angeguckt, in den 70ern. Die ersten Ökonomen haben sich damit befasst. Deswegen gibt es diese Disziplin innerhalb der Ökonomik schon ziemlich lange. Die modernere Ökonomik der Kriminalität beschäftigt sich aber mehr mit so Fragen, was sind die gesellschaftlichen Implikationen oder die gesellschaftlichen Folgen von Kriminalität und was können Politikmaßnahmen sein, um kriminelles Verhalten einzudämmen oder zu bekämpfen.
Um Aussagen über unterschiedliche Gruppen feststellen zu können oder einfach genau zu forschen, müssen ja auch ein bisschen unterteilt werden. Und jetzt Zugewanderte sind ja nicht gleich Zugewanderte. Es gibt geflüchtete Menschen, es gibt aber auch Spätaussiedlerinnen, Spätaussiedler und Expats. Hast du da Zahlen dazu zur Verteilung der Gruppen und kannst du kurz erläutern, wo da die Unterschiede liegen?
Genau, also das zu Recht. Also Migrantinnen und Migranten sind nicht, ist keine homogene Gruppe, wie man sagt, sondern es gibt sehr, sehr viele Unterschiede. Die können sich in sehr vielen Dingen unterscheiden, zum Beispiel natürlich der Grund der Migration, warum jemand dann in ein anderes Land geht. Das ist ein sehr großer Unterschied. Dann die Herkunftsländer, Vorbildung und so weiter. Das sind alles Unterschiede zwischen diesen Gruppen, auch wie lange Leute in dem Land bleiben wollen, also die geplante Dauer der Migration. Dann unterscheiden sich sehr viele unterschiedliche Typen von Migrantinnen und Migranten. Die Gruppen, die du angesprochen hast, unterscheiden sich halt vor allem quasi in ihrem Grund der Migration. Ja, also Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler kamen halt nach dem Fall der Sowjetunion nach Deutschland, weil sie halt deutsche Vorfahren oder Vorfahren hatten und kamen deswegen nach Deutschland zurück, sprachen aber viele gar kein richtiges Deutsch und hatten einfach nur diese Wurzeln und konnten aber direkt hier die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Geflüchtete kommen in den meisten Fällen aufgrund von politischer Verfolgung oder wegen Krieg und Zerstörung, verlassen sie Heimatland, kommen deswegen nach Deutschland, also eine ganz andere Gruppe. Und dann die Expats, das ist so ein bisschen eine schwammige Definition. Also ich würde sagen, das sind halt vor allem Fachkräfte oder Expertinnen und Experten, die im Arbeitsmarkt tätig sind und aus anderen Ländern halt kommen. Du hattest auch gefragt nach Zahlen, da hatte ich ein bisschen was recherchiert vorher, genau. Also zu den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern, die hatten ihre Hochphase in den 1990er Jahren, da kamen die meisten, wie gesagt, nach dem Fall der Sowjetunion. Und da kamen circa 2 Millionen Menschen nach Deutschland in diesen 10 Jahren dieser Dekade. So die Anzahl der Geflüchteten, die so im Moment in Deutschland leben, oder ich habe eine aktuelle Zahl vom Ende von 2022, da sind es ungefähr 3 Millionen Menschen, die gerade in Deutschland leben. Und zu Expats, wie gesagt, ein bisschen schwammiger Begriff, da habe ich nur den Anteil von im Ausland geborenen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten gefunden. Und der betrug 2023 ungefähr 15% an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, also knapp 5,3 Millionen Menschen.
Fangen wir mal mit Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern an, weil da haben deine Kollegen auch geforscht. Ein Unterschied zwischen Spätaussiedlern und anderen Migranten ist ja, dass sie sofort die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder bekommen haben und sie mussten auch keine Asyl- oder Arbeitserlaubnisverfahren durchlaufen. Hat sich das positiv auf deren Integration ausgewirkt?
Das ist ein bisschen schwer zu untersuchen. Also was wir von anderer Literatur wissen, die sich nicht die Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler angeguckt haben, wissen wir, dass so die Länge des Asylverfahrens und Arbeitsmarktbeschränkungen einen negativen Auswirkung hat auf die Arbeitsmarktintegration. Bei den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlerinnen, wie du richtig sagtest, gab es die nicht. Das heißt, man müsste eigentlich einen positiven Effekt erwarten. Das Problem nur bei den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern war, dass die so Gruppe in den Arbeitsmarkt migriert sind, dem es sehr, sehr schlecht ging zu der Zeit. Das heißt, sie hatten sehr, sehr schwierige Startchancen. Arbeitslosigkeit war hoch, deswegen fiel es denen relativ schwer, im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Viele, wie ich eingangs auch schon gesagt hatte, konnten auch nicht gut Deutsch, hatten auch keine großen Netzwerke, außer vielleicht entfernte Familienangehörige. Und das erschwert natürlich den Start ins Erwerbsleben. Das heißt, diese Gruppe hat es verhältnismäßig schwierig, wirklich im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und das hat sich dann auch in den Beschäftigungsstatistiken sichtbar gemacht. Und die Gruppe hatte einfach Pech sozusagen, dass der Arbeitsmarkt in einem schlechten Zustand war. Und deswegen die ersten Phasen der Arbeitsmarktintegration eher ungünstig verlaufen sind für sie.
Und wenn das mit der Arbeitsmarktintegration aufgrund der damaligen wirtschaftlichen Lage nicht so gut geklappt hat, hat das zu mehr kriminellem Verhalten geführt?
Ja, da gibt es eine interessante Studie, genau, die gezeigt hat, dass die Zuwanderung von den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern nach Deutschland die Kriminalität relativ stark erhöht hat, vor allem bei Eigentumsdelikten. Und das führen die Autorinnen und Autoren auch, oder die beiden Autoren, auch zurück auf den Fakt, dass halt die Arbeitsmarktlage so schlecht war und genau die Integrationschancen deswegen nicht so gut waren für die Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Und zudem kam auch noch der Fakt, dass Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler verteilt worden sind über ganz Deutschland und dadurch auch Personen halt bestimmten Arbeitsmärkten zugeordnet worden sind, in denen ihre Fähigkeiten und Eigenschaften, die sie mitgebracht hatten, nicht gut gepasst haben sozusagen, was noch mal mehr die Integration in den Arbeitsmarkt erschwert hat und dann natürlich auch ein Anreiz ist, dann zu devianten Verhalten, wie du es so schön genannt hast, und dort vielleicht auch Eigentumsdelikte stärker zu begehen.
Und weißt du, ob die Studien auch zeigen konnten oder gibt es neuere Studien, wie sich die Integration, das sind ja jetzt so 30, 35 Jahre vorbei, ob die dann mit der Zeit dann doch geglückt ist, ob das Verhalten sich geändert hat, also dass die Kriminalität auch wieder runterging, meinetwegen Ende der 90er oder so?
Zu den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler kenne ich da keine genauen Zahlen, was die Kriminalität angeht. Meistens sind diese Studien eher auf einen kurzen Zeitraum angelegt und man beobachtet sozusagen den Zustrom von diesen Menschen in eine bestimmte Region und guckt sich dann an, sehen wir in dieser Region mehr Kriminalität, mehr Vorfälle, mehr Straftaten. Und das ist langfristig natürlich sehr, sehr schwer, sich anzuschauen, weil über die Zeit Menschen umziehen, wegziehen, neue Menschen in die Region ziehen, es einfach sehr viel Fluktuation gibt und dann kann man so ein langfristiges Bild schwer, ja, valide erzeugen, würde ich sagen. Deswegen guckt man sich meistens immer den direkten Einfluss von Zuwanderung auf Kriminalität an.
Wenn wir jetzt auch, das sind jetzt keine Spätaussiedler, aber Menschen, die teilweise aus ähnlichen Gebieten kommen, also wie etwa diese sogenannten Ruhrpolen, die damals vor 150 Jahren nach Deutschland kamen. Kein Mensch mehr würde heute auf die Idee kommen, jemand, der Kowalski mit Nachnamen heißt oder Grabowski, noch irgendwie migrantisch zu lesen. Vor allem nicht, wenn die Menschen aus dem Ruhrgebiet stammen. Jetzt gibt's aber auch Gastarbeiterfamilien, die ja auch schon in der teilweise vierten, fünften Generation in Deutschland leben. Die werden aber immer noch irgendwie als fremd wahrgenommen. Gibt es irgendwie Zahlen dazu, ab wann eine Gruppe im Kollektiv so als integriert gilt?
Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist Zeit. Je länger Leute in einem Land leben, desto und auch bleiben, desto eher werden sie als Teil des Landes halt auch wahrgenommen. Und in dem Beispiel, das du jetzt erwähnt hattest sozusagen, da hat, glaube ich, die Ruhrpolen, die ja Ende des 19. Jahrhunderts kamen, quasi, die haben immer noch 50 bis 70 Jahre den Gastarbeiterfamilien voraus, sozusagen. Also, wenn wir jetzt darüber nachdenken, über die sechste, siebte Generation der Gastarbeiterfamilien, ich glaube, die werden auch nicht mehr migrantisch gelesen werden. Ich glaube, das ist vor allem einfach der Faktor Zeit spielt eine ganz große Rolle.
Also, Medien vermitteln ja auch Bilder und haben einen gewissen Einfluss auf Menschen. Also, auch wir sind nicht ganz frei von Medienbildern. Und es gibt halt, ein Teil der Medien vermittelt den Eindruck, dass es einen unbedingten Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität gibt. Und jetzt ist die Frage, was sagen die Zahlen überhaupt dazu? Also, ist es so oder werden da einfach Kausalitäten hergestellt, die es so gar nicht gibt in den Daten?
Ja, das ist eine spannende Frage. Zunächst einmal gibt es ja kriminelles Verhalten überall in der Gesellschaft, also unter Deutschen, unter Zugewanderten, unter Jugendlichen oder aber auch unter Rentnerinnen oder Rentnern. Und Zugewanderte bilden hier natürlich keine Ausnahme. Wenn du nach den Zahlen gefragt hast, lass uns erstmal darüber sprechen, bevor wir über die Medien sprechen. Also Fakt ist tatsächlich, dass Zugewanderte in der Kriminalitätsstatistik überrepräsentiert sind. Es gibt ca. 30% der Tatverdächtigen haben einen ausländischen Pass. Ja? Und es leben ungefähr so 15% Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland. Das heißt, es ist stark überrepräsentiert. Aber hier muss man sehr, sehr viele Dinge beachten. Es gibt sehr, sehr viele Einschränkungen sozusagen dabei. Zum einen ist die in Deutschland lebende ausländische Bevölkerung relativ viel jünger als die deutsche, in Deutschland lebende Bevölkerung sozusagen. Sie ist auch vor allem männlicher. Also es gibt mehr Männer in der ausländischen Bevölkerung. Und das ist so eine Gruppe, die also grundsätzlich halt mehr Kriminalität verursacht. Ja, junge Männer, die in sozialen Umgebung aufwachsen, wo die vielleicht auch von Armut geprägt sind, die einen schwierigeren Zugang zum Arbeitsmarkt haben und so weiter, vielleicht auch mit einem niedrigeren Bildungsniveau. Das sind alles Gruppen, die grundsätzlich es schwerer haben am Arbeitsmarkt und auch vor allem in der Kriminalitätsstatistik stark repräsentiert sind oder überrepräsentiert sind. Und diesen Typus findet man unter anderem auch unter Migrantinnen und Migranten. Und das heißt, es liegt nicht daran, an deren Herkunft, sondern einfach an deren sozioökonomischen Faktoren sozusagen, denen sie ausgesetzt sind. Das ist der eine Punkt. Der nächste ist halt auch, dass es so eine gewisse Tendenz gibt, dass ausländische Tatverdächtige oder Verdächtige öfters angezeigt werden als Deutsche. Ich habe letztens so Zahlen gesehen, dass zum Beispiel, wenn es einen deutsch-deutschen Konflikt gibt, also mit deutschem Täter oder Täterin und deutschem Opfer, dass es zu 10% angezeigt wird. Wenn aber der Täter oder die Täterin ausländisch ist und das Opfer deutsch, dann wird es zu fast 20% angezeigt. Also das heißt, und diese Fälle, die angezeigt werden, tauchen dann in der Kriminalitätsstatistik auf. Das heißt, wir haben so eine Verzerrung hin dazu, dass Straftaten oder Konflikte, die halt unter Deutschen passiert, weniger oft in der Statistik auftauchen. Und dadurch ist natürlich die Statistik, die wir sehen, verzerrt. Und dann gibt es natürlich noch den Punkt, vielleicht als letzten noch, dass man bedenken muss, dass auch quasi ein beachtlicher Teil der Kriminalität Grenzkriminalität ist, in Grenzenregionen passiert. Und da natürlich Ausländerinnen und Ausländer überrepräsentiert sind, weil sie in anderen Ländern wohnen und sozusagen halt Personen in der Kriminalitätsstatistik auftauchen, die gar nicht in Deutschland leben, aber halt Straftaten in Deutschland begangen haben. Zum Beispiel auch ausländische Touristinnen oder Touristen. Und dann jetzt noch zu den Medien vielleicht. Du hast ja die Rolle der Medien angesprochen. Ich glaube, was hier wichtig ist, ist, dass die Medien ja schon nur eine Selektion von allen Straftaten berichten oder einen Ausschnitt von allen Straftaten überhaupt nur berichten. Sie berichten halt vor allem Straftaten, die eine öffentliche Relevanz haben, die uns emotional auch irgendwie ansprechen, wie zum Beispiel große Steuerskandale oder Vergewaltigung oder Morde. Und das sind Sachen, die halt in den Medien berichtet werden und die Leute mitkriegen. Und das alleine ist ja schon eine verzerrte Darstellung von Kriminalität, weil das sind Vorfälle, die passieren selten und ganz wenig, aber sind in den Medien halt überrepräsentiert, weil sie halt so extrem sind natürlich. Aber da wird nicht die Kriminalitätsstatistik wird nicht in den Medien abgebildet. Das ist der eine Punkt. Und dann kommt dazu noch so eine migrantische Verzerrung in dem Sinne, dass halt oft, wenn Straftaten passiert sind, Täterinnen und Täter, die Herkunft der Täterinnen und Täter genannt wird, wenn diese Person aus dem Ausland kommt. Also zum Beispiel ein Syrer hat eine Messerattacke gemacht oder so. Aber es passiert nicht, wenn es ein deutscher Täter ist. Also es wird selten gesagt, ein Deutscher hat eine Messerattacke gemacht. Und es gibt dann eine sehr schöne Studie zum Beispiel zu, die gezeigt hat, dass wenn Medien konsequent die Herkunft der Täterinnen und Täter nennen, also genau immer das Herkunftsland oder die Nationalität, dass dann die Menschen Kriminalität und Zuwanderung gar nicht mehr so stark in einen Kontext setzen, weil sie halt auch öfter davon hören, dass halt auch Deutsche kriminell sind und nicht nur wie in der vorherigen Darstellung halt vor allem Migranten und Migranten.
In der Soziologie habe ich auch gelernt, also was du eben gesagt hast, dass ja junge Männer mehr kriminelles Verhalten zeigen als jetzt ältere Männer oder junge Frauen oder ältere Frauen. Und Armut ist natürlich auch ein Faktor. Jetzt kamen ja im 2015 viele Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, also auch aus Syrien unter anderem. Da das viele junge Männer waren, die auch erstmal keine gute Perspektive in Deutschland hatten und am Anfang ja auch ein Arbeitsverbot durch die Asylverfahren. Kannst du dazu was sagen? Eigentlich hätten die ja die Kriminalitätsstatistik nach oben treiben müssen von den sozioökonomischen Faktoren.
Ja, genau. Das ist eine super Frage. Dazu habe ich auch geforscht und eine Studie zu gemacht mit einer Arbeitskollegin. Und genau, und da gucken wir uns genau den Punkt an. Wir gucken uns an die Zuwanderung von 2015, 2016, wo viele Geflüchtete nach Deutschland kamen und schauen uns an, welchen Einfluss hat das auf die Kriminalität in Deutschland. Und wie wir das machen ist im Prinzip, wir gucken uns an, wir schauen uns die Region an, in denen die Leute angekommen sind und schauen uns an sozusagen, würden erwarten, dass in einer Region, in der viele Geflüchtete untergebracht werden oder aufgenommen werden, dass dort die Kriminalität steigen würde, wenn es halt einen Zusammenhang gibt zwischen mehr Geflüchtete in einem Ort und die verübten Straftaten in diesem Ort. Vis-à-vis natürlich, wenn Regionen weniger Geflüchtete bekommen haben, dann würden wir dort erwarten, dass dort halt die Kriminalität weniger stark steigt. Das haben wir untersucht, genau, und gerade mit dem Hintergrund auch, den du genannt hast, dass halt die Geflüchteten halt zu aus dieser Zeit zu 2/3 männlich waren, Männer waren, und zu 3/4 halt unter 35. Das heißt, es war genau diese Gruppe, wo man erwarten würde, dass die Kriminalität stark ansteigt. Was wir dann rausgefunden haben, ist, dass tatsächlich die Kriminalität ansteigt, quasi unmittelbar, also in dem Jahr, ein Jahr nachdem sie angekommen sind. Und danach ist aber dieser Effekt weg sozusagen. Danach sieht man das nicht mehr. Und dieser Anstieg ist aber relativ klein. Also der ist statistisch aufspürbar und signifikant sozusagen, aber der ist super klein. Viel kleiner zum Beispiel als der aus der Studie mit den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern, über den wir vorher gesprochen haben. Und es gilt, und dieser Effekt ist nur sichtbar für Eigentumsdelikte und Gewaltkriminalität, also auch sehr wichtige Straftatskategorien natürlich. Aber der ist sehr klein und wirklich nur für ein Jahr sichtbar. Und es ist interessant, dass der halt nur sichtbar ist sozusagen ein Jahr nach dem Ankommen der Geflüchteten. Und das führen wir auch vor allem darauf zurück, auf die Faktoren, die du schon genannt hast, dass sie in der ersten Zeit halt keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, dass sie in prekären Unterkünften oder Wohnverhältnissen leben, in großen Unterkünften, sehr lange auf ihren Asylstatus warten mussten, auf ihre Aufenthaltsgenehmigung und so weiter. Also sehr viel Unsicherheit auch hatten. Und dass diese Zeit, in der sie halt in schwierigen Situationen gelebt haben, nicht arbeiten durften und es noch nicht mal klar war, wie lange sie bleiben, dass das natürlich Faktoren sind, gepaart mit ihrer Soziodemografie, die natürlich uns nicht verwundern lassen sozusagen, dass dort mehr Straftaten passieren. Und gegeben all diesen Faktoren ist der Anstieg sogar relativ niedrig. Und man würde sozusagen erwarten, dass der Anstieg in der Kriminalität eigentlich viel größer hätte sein müssen, wenn so viele ungünstige Faktoren zusammentreffen.
Also ist das auch ein Fall von, manchmal die gefühlte Sicherheit oder gefühlte Annahmen sind dann doch wieder was anderes, als was die Zahlen sagen?
Natürlich, genau, auf jeden Fall. Und das kommt ja auch einfach daher, dass das, was wir fühlen, also man hat ja kein realistisches Bild sozusagen von der Kriminalität. Wie soll man das haben? Kriminalität ist ja sehr einzelfallbedingt sozusagen, entweder werde ich Opfer von Kriminalität oder nicht, entweder sehe ich Kriminalität ja oder nein, oder ich lese davon in den Medien ja oder nein. Und darüber bilden wir uns ja unsere Welt oder unsere Vorstellung davon, wie Kriminalität in Deutschland aussieht. Und natürlich ist die verzerrt und die ist für alle Leute verzerrt sozusagen, außer für die Personen, die vielleicht die Kriminalitätsstatistik erstellen. Aber ansonsten ist es für alle Menschen ja sehr, sehr schwierig, dort ein realistisches Bild sozusagen zu erhalten.
Jetzt gehen wir noch mal einmal auf das Jahr 2015 zurück. Das war ja nicht nur das Jahr mit dem berühmten Satz von Angela Merkel, wir schaffen das. Es gab ja auch leider kein so schönes Ereignis an Silvester 2015 in Köln. Da gab es Übergriffe. Und das war ja dann schon ein Event, wo es tatsächlich so ein großkriminelles Ereignis gab und sich viele in der Bevölkerung nicht nur in Köln, sondern auch anderweitig unsicher gefühlt haben. Dazu hast du ja auch eine Studie gemacht. Magst du die nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
Ja, total gern, genau. Also ich finde, also da sprichst du ein super wichtiges Event an, meiner Meinung nach, weil ich habe das Gefühl, dass diese Kölner Silvesternacht so der Wendepunkt war in der Willkommenskultur und danach ist die Stimmung, glaube ich, relativ stark gekippt, weil es das erste große Ereignis war, wo sehr viel Kriminalität, sehr viele Straftaten verübt worden sind, sehr drastische und schlimme Straftaten, und das halt von Asylsuchenden. Genau, wir haben uns das ein bisschen genauer angeguckt, weil wir wissen wollten, was sind eigentlich die Auswirkungen auf das Sicherheitsempfinden der Gesellschaft von so einem Großereignis. Und genau, und dann haben wir Umfragedaten dazu genommen und uns angeschaut, wie sich das Sicherheitsempfinden verändert vor der Kölner Silvesternacht und danach. Und wir sehen tatsächlich, dass Leute nach der Kölner Silvesternacht angeben, sich relativ unsicherer zu fühlen als zuvor. Und dass dieser Einfluss der Kölner Silvesternacht ungefähr für so 2 Jahre, kann man sagen, maximal erhalten bleibt und danach ist der wieder weg. Wir haben dann vor allem gefunden, dass Frauen und Personen, die sich eher politisch rechts einordnen, am stärksten von der Kölner Silvesternacht betroffen sind. und ihr Sicherheitsempfinden sich am stärksten verändert. Und das ist auch für uns nicht, war für uns auch sehr plausibel im Prinzip, weil Frauen waren halt, war die Gruppe, die die größte Opfergruppe im Prinzip, und Personen im eher, die sich eher als politisch rechts einordnen, denen sind Themen wie innere Sicherheit und Migration einfach auch wichtiger, und die konsumieren da auch mehr Nachrichten und sind deswegen vielleicht einfach stärker in dem Thema drin und dem auch ausgesetzt gewesen. Genau, dann haben wir noch uns angeschaut, als ein Indikator für die gefühlte Sicherheit sozusagen, haben wir uns angeschaut, nach was die Leute online suchen im Prinzip, und haben festgestellt, dass so Suchanfragen nach Pfefferspray oder nach Verteidigungsprodukten, Selbstverteidigungsprodukten, dass die stark ansteigen nach der Kölner Silvesternacht. Und das ist auch für uns ein Indiz dafür, dass halt die Leute wirklich ja, einen Verlust in ihrem Sicherheitsempfinden hatten und irgendwie versucht haben, das zu kompensieren, vielleicht mit einer Kaufabsicht von einem Sicherheitsprodukt wie zum Beispiel Pfefferspray.
Ja, vielen Dank, dass du genau dieses Thema so ausführlich erklärt hast und auch nochmal in Kontext gesetzt hast, dass man jetzt auch mal die realen Auswirkungen sieht. Gleichzeitig hast du aber auch viel eingeordnet, wie es jetzt zwischen der gefühlten Bedrohung, einer medialen Berichterstattung von Bedrohung und Kriminalität und den tatsächlichen Zahlen aussieht, wie mit der Studie zu den Spätaussiedlern oder zu den syrischen Geflüchteten. Jetzt abschließend noch eine Frage. Was glaubst du, wie kann Integration gut gelingen?
Genau, also das ist eine super gute Frage und ein bisschen kompliziert sozusagen zu beantworten. Also man kann sie nicht eindimensional beantworten, würde ich sagen. Jetzt ist immer die Frage als erstes, welche Art von Integration meint man? Man kann über soziale Integration sprechen, man kann über Arbeitsmarktintegration sprechen. Es gibt ja verschiedene Ideen davon, quasi, was Integration ist, und dann noch mehr Ideen davon, was gute und gelungene Integration ist. Im Arbeitsmarktkontext, in dem ich mich bewege und auskenne, schauen wir uns meistens natürlich an, sind die Leute, haben die eine Beschäftigung gefunden? Ist es sozialversicherungspflichtige Beschäftigung? Ist es sozusagen eine gute Beschäftigung? Ist die adäquat zu den Qualifikationen, die die Leute haben? Oder arbeiten die in überqualifiziert in irgendwelchen Positionen? Wie sind deren Löhne? Das sind dann Faktoren, wie wir gute und gelungene Integration beurteilen können. Was dazu hilft, wie man da hinkommt, sind ganz klassisch in der Arbeitsmarktintegration auf jeden Fall Sprache. Spracherwerb ist ein wichtiger Faktor. Aber natürlich dann auch sowas wie Qualifikationsanerkennung, dass halt die Migranten und Migrantinnen, die halt kommen, ihre Vorkenntnisse leicht und einfach anerkennen lassen können in Deutschland. Das ist teilweise nicht so, und da gibt es noch viel Nachbesserungspotenzial. Dann ist auch ein ganz wichtiger Faktor einfach eine gute Willkommenskultur, der es den Fachkräften oder Arbeitskräften halt auch einfach macht, hier anzukommen und hier auf Fuß zu fassen und dann am Ende auch eine gute soziale Integration zu haben, weil das Leben ist nicht nur Arbeit, sondern auch Freizeit, und ist ein großer Teil, und der gehört natürlich auch dazu. Und wenn du mir das noch erlaubst, würde ich noch einen Kommentar sagen dazu sozusagen, gerne, dass in Deutschland viel halt darüber diskutiert wird, wie wir jetzt vielleicht weniger Migration kriegen sollten, während eigentlich die Arbeitsmarktökonomen und Ökonomen sich mehr oder weniger einig sind, dass halt wir eigentlich viel, viel mehr Zuwanderung brauchen für unseren Arbeitsmarkt, um die Fachkräfte und Arbeitskräfte, Engpässe, die wir jetzt schon haben und die in Zukunft mit dem demografischen Wandel noch größer werden, bewältigen zu können. Also eigentlich brauchen wir eine etwas andere Stimmung in dem Land, dass wir, um unseren Wohlstand zu halten, eher versuchen müssten, mehr Fachkräfte und Arbeitskräfte aus dem Ausland und aus dem nicht-europäischen Ausland vor allem auch nach Deutschland zu bekommen und sie hier halt gut zu integrieren.
Ja, vielen Dank, Martin, dass du heute da warst und uns faktenbasiert über dieses doch sehr heikle Thema aufgeklärt und informiert hast.
Ja, danke, ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke auch fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefallen hat oder ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt gerne eine Mail an podcast@zew.de. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften.
Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.